Ist jemand unter uns, der sagen möchte, er hätte noch nie Angst gehabt? Nein, niemand. Du etwa? Nein, du auch nicht. Gut, also wir alle wissen, was Angst ist. Wir kennen dieses Gefühl. Irgendwann hat uns das alles schon mal beschlichen. Vor einer Prüfung beispielsweise. Es war schon lange her, dass ich eine letzte Prüfung gemacht habe, aber ich weiß noch sehr genau, wie mich da Angst befallen hat. Oder als ich auf einer fahrbaren Liege in den Operationsraum gefahren wurde. Vielleicht kennt das Gefühl der eine oder andere von uns, was das denn bedeutet. Angst. Angst ist ein Gefühl, das in sehr unterschiedlichen Situationen aufkommen kann. Sprachlich hängt Angst mit Enge zusammen. Also da engt sich etwas ein bei uns. Das Denken wird eingeengt, die Fantasie wird eingeengt. Man sieht keinen Ausweg mehr, man kann sich nicht mehr vorstellen, dass es einen Ausweg gibt. Man wird eingeengt, Angst. Und was wir gegenwärtig hören und sehen in den Nachrichten, was wir lesen in den Zeitungen, hören in den Nachrichten, kann uns auch Angst machen. Die Welt ist voller Probleme, voller Konflikte. Ich kann nur die Stichworte nennen, Polen, Türkei, dann Herr Trump in Amerika, der offenbar die Absicht hat, alles zu tun, damit die Europäische Union zusammenbricht, und andere arbeiten auch noch daran. Es gibt auf der politischen Ebene viele Ursachen der Angst. Vor einiger Zeit hat die Wochenzeitschrift Die Zeit eine Nummer herausgebracht, die sich mit diesem Thema beschäftigt hatten. Auf der ersten Seite dieser Ausgabe der Zeit war Folgendes zu lesen. Wir erleben ein globales Drama. Was kommt auf uns zu? Was gibt uns Halt? Ganz knallig, das waren also die Worte auf der Titelseite der Zeit. Was gibt uns Halt? Und die Zeitschrift hat dann auch eine Antwort versucht auf diese Frage, was gibt uns Halt? Aber diese Antwort war so kümmerlich, dass ich darauf jetzt auch nicht eingehen möchte. Eine Antwort, die uns weiterhelfen kann, lesen wir im Johannesevangelium im 16. Kapitel im Vers 33. Es ist ein Wort, das von Jesus überliefert wird und es lautet: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, was gibt uns jetzt Halt? Um diese Frage aufzugreifen, die Zeitung gestellt hat. Was gibt uns jetzt Halt? Es gibt uns Halt, dass wir uns an den wenden können, der unsere angsterfüllte Welt überwunden hat, der sie besiegt hat. Dieses Wort aus dem Johannesevangelium hat mich dazu angeregt, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und ich möchte einige Gedanken, die mir dabei gekommen sind, weitergeben. Zunächst einmal: In welcher Situation spricht Jesus diese Worte? Im Zusammenhang steht dieses Wort der Erzählung vom Passa und der Vorbereitung auf das Passafest. Die Jünger spüren, so lesen wir hier, dass eine Entscheidung in der Luft liegt, damals in Jerusalem. Entweder macht das Volk Jesus zum Führer in einem Befreiungskampf oder Jesus wird das Opfer der Pharisäer, der fremden Macht, der Religionspolizei, ihrer Hintermänner, so können wir sagen. Und Jesus lässt seine Jünger nicht im Unklaren daran, was auf ihn zukommt und was auf sie zukommt. Er sagt, er wird Abschied nehmen. Und auch der Weg der Jünger wird sehr schwer sein. Die Jünger werden sich zerstreuen, so lesen wir in diesem 16. Kapitel. Man wird sie aus der Synagoge ausschließen. Und wer sie tötet, die Jünger, der wird meinen, Gott eine Opfergabe darzubringen. Paulus beispielsweise hat das gemeint, wir lesen das in der Apostelgeschichte. Also Jesus nimmt Abschied und er weist auch die Jünger darauf hin, dass sie einen schweren Weg vor sich haben. Warum sagt Jesus das seinen Jüngern? Dies habe ich zu euch geredet, so lesen wir, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Angst ist hier der Rede, nicht nur von Bedrängnis. Also es gibt geht hier nicht nur um irgendein bedrängendes Gefühl, sondern es geht um sehr konkrete Ereignisse. Die Jünger werden verfolgt werden, man wird sie vertreiben, man wird ihnen nach dem Leben trachten und das macht ihnen Angst, aus gutem Grund. Und Jesus sagt, so ist das. In der Welt habt ihr Angst, so ist diese Welt. Und das ist eine Feststellung und das ist ein erster Gedanke, den ich hier herausgreifen möchte, eine Feststellung. In der Welt habt ihr Angst. Das ist heute genauso gültig, wie es damals war, auch wenn sich die Umstände geändert haben. Aber dass wir Angst haben, das gehört zu unserem Leben. Das gehört in diese Welt. In der Welt habt ihr Angst. Man muss natürlich sagen, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, Angst zu haben. Manchmal ist Angst da auch ganz gut. Warum? Ja, gut, die Psychologen weisen uns darauf hin. Also wer Angst hat, der wittert eine Gefahr und wenn er eine Gefahr wittert, dann kann er schnell das Weite suchen. Also Angst löst, so sagen dann die Evolutionsbiologen, Angst löst Fluchtreflexe aus und insofern ist Angst auch gut. Aber heute gibt es Gefahren, denen wir gar nicht entfliehen können, weil sie nicht greifbar sind und weil sie allgegenwärtig sind. Es gibt unsichtbare Gefahren. Und solche unsichtbaren Gefahren, die Terrorbedrohung, liegt eigentlich jeden Tag in der Luft. Wir wissen nicht, was geschieht, wenn wir einen Zug besteigen, ob da nicht irgendjemand mit einer Axt auch plötzlich auf uns losgeht. Wir wissen es nicht. Es gibt unsichtbare, allgegenwärtige Gefahren. Und die können uns lähmen, sie können uns mutlos machen, sie können uns depressiv und hilflos machen oder auch wütend und aggressiv. Nun sagt Jesus, so ist das. So ist die Welt, in der Welt habt ihr Angst. Macht euch da nichts vor. Warum ist es so? Weil wir in einer vergänglichen Welt leben, in einer Welt des Todes und weil wir alle einen Durst nach Leben haben. Deswegen ist es so. Wir leben in einer vergänglichen Welt, einer Welt des Todes und wir haben alle einen Durst nach Leben. Paulus schreibt im Römerbrief im 8. Kapitel, diese Welt steht unter der Gesetzmäßigkeit des Todes, unter dem Gesetz des Todes und dem Gesetz der Sünde. Das heißt, alles, was lebt in dieser Welt, ist dem Tod gewidmet, muss einmal sterben. So ist das. Normalerweise regt uns das nicht besonders auf, wenn wir nicht selbst betroffen sind oder wenn nicht nahe Angehörige davon betroffen sind, dann können wir sehr sachlich und sehr distanziert vom Tod reden. Eine kleine Anekdote nebenbei. Auf dem Campus gibt es eine kleine Grünfläche, da komme ich hin und wieder vorbei, wenn ich ins Ökonomikum gehe. Und vor einiger Zeit war ein umgebrochenes kleines Bäumchen auf dieser Grünfläche zu sehen. Und neben diesem kleinen, umgebrochenen, abgeknickten Bäumchen stand ein Pfahl mit einem Schild. Und auf diesem Schild war zu lesen, mein Freund, der Baum ist tot. Mein Freund, der Baum ist tot. Also da hatte jemand ein sehr inniges Verhältnis zu einem Bäumchen. Also ich kann das nicht von mir sagen, dass ich ein so inniges Verhältnis zu Bäumen habe, auch wenn ich mich freue natürlich, wenn ich im Wald spazieren gehe. Aber gut. Was ich sagen will ist, man kann durchaus ein distanziertes, sehr sachliches Verhältnis haben zum Absterben. Alles stirbt irgendwann mal ab, nichts lebt ewig in dieser Welt. Aber wenn wir selbst davon betroffen sind oder nahe Angehörige davon betroffen sind, ist es was anderes. Dann leiden wir darunter. Und der Gedanke daran, dass wir alle sterben müssen, dass andere sterben müssen, dass ich selbst sterben will, der kann einem schon Angst machen. Denn wir haben einen Durst nach Leben. Und weil wir alle einen Durst nach Leben haben, sind wir natürlich auch alle sehr erfinderisch. Die ganze Medizin ist ungeheuer erfinderisch, Leben zu verlängern und uns immer wieder Leben zu schenken. Und dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar. Wir alle sind dankbar für die Fortschritte und die Möglichkeiten der Medizin. Aber das alles ändert nichts daran, dass unser biologisches Dasein ein Verfallsdatum hat. Es geht nun mal zu Ende, das ist ein Verfallsdatum. Das lässt sich nicht ändern und das macht uns Angst. Nicht immer, ist nicht immer spürbar, aber hin und wieder, vielleicht blitzartig. Wenn ich eine Diagnose bekomme, Helga hat von Luise Sprute erzählt, die diese Diagnose gekriegt hat vor einigen Tagen und die jetzt in der Klinik liegt und wartet auf die Chemotherapie. Eine Diagnose kann uns Angst machen. Oder was uns Angst machen kann, sind die Beschwerden des Alters, die immer massiver in Erscheinung treten, je älter wir werden. Auch wenn man den Eindruck hervorruft, vielleicht rufe ich diesen Eindruck persönlich hervor, dass es mir noch ganz gut geht. Und es geht mir auch ganz gut, so ist es ja gar nicht. Aber trotzdem, also es geht nicht mehr alles so, wie es schon mal ging. Also ich komme nicht mehr den Berg rauf, den ich mal früher raufgegangen bin. Aber gut, ganz bestimmte Begrenzungen werden immer deutlicher spürbar. Oder was macht uns Angst? Ich habe es schon erwähnt, wir steigen in einen Zug ein und wir wissen nicht, was da passiert. Ja, also vor einigen Wochen war das so, dass ein junger Mann, der eine Axt in einem Regionalzug in Würzburg gewütet hat, um sich geschlagen hat. Und neulich war das ja auch so in Düsseldorf. Wir sind bedroht, unser Leben ist bedroht und das macht uns Angst. Und dazu kommt die Angst, dass wir etwas verlieren, was uns lieb geworden ist, was uns einen Halt gibt. Man kann die Arbeitsstelle verlieren, man kann die Wohnung verlieren, man kann eine materielle Sicherheit verlieren, die Lebensversicherung kann wertlos werden. Vieles halten wir für lebensnotwendig, aber auch alles Lebensnotwendige ist eben vergänglich. So wie das Leben selbst vergänglich ist. So ist das. Und das macht uns Angst. So viel, damit ich nicht weiter hier in diesem Gedanken mich bewege, zu diesem ersten Punkt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst, das ist das Gesetz der Welt. Das Gesetz der Welt heißt, alles ist vergänglich, alles ist dem Tode preisgegeben und das macht uns Angst. Und der zweite Punkt, dieses Gesetz des Todes hat Jesus überwunden, hat Jesus besiegt. Und in diesem Sinne können wir sagen, er hat die Welt überwunden. Der Welt habt ihr Angst, aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, denn er hat das Gesetz dieser Welt, das Gesetz der Vergänglichkeit, das Gesetz des Todes überwunden durch seine Auferstehung. Und das sagt Paulus sehr triumphierend im Korintherbrief im 15. Kapitel, geradezu triumphierend, verschlungen ist der Tod in den Sieg, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Also, der Tod hat eben nicht das letzte Wort. Es gibt ein Leben, das unzerstörbar ist und das nicht daran gebunden ist, dass unser Herz-Kreislauf-System funktioniert. Und an diesem Leben, das unzerstörbar ist, nehmen wir Anteil, wenn wir mit dem verbunden sind, der dieses Leben ins Licht gebracht hat, nämlich dem auferstandenen Christus. Sein Sieg über die Gesetzmäßigkeit dieser Welt ist die Auferstehung und wir nehmen teil an diesem Sieg. Sein Sieg ist auch unser Sieg. Paulus schreibt, nachdem er vom Sieg des Auferstandenen gesprochen hat, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns den Sieg gibt. Berufen wir uns auf Jesus, vertrauen wir auf ihn und hören wir auf ihn, dann sind wir hineingenommen in seinen Sieg über den Tod. Es gibt ein Osterlied, in dem diese Verbindung sehr deutlich ausgesprochen wird. Und sie wird verglichen mit der Zusammengehörigkeit von Haupt und Gliedern. Dann heißt es in diesem Lied, wo mein Haupt durch ist gegangen, dann nimmt er mich auch mit. Jesus ist durch das Todestor gegangen. Und wenn ich ihm anhänge, dann nimmt er mich auch mit. Und wenn man das weiß, hat der Tod seinen Schrecken verloren. Tod. Wo ist dein Stachel, sagt Paulus, wo ist dein Schrecken? Er muss uns nicht mehr ängstigen, er muss uns nicht mehr schrecken. Und es muss uns auch nicht mehr schrecken, dass wir manches verlieren, was wir als lebensnotwendig halten. So verstehe ich dieses Wort, in der Welt habt ihr Angst, ihr lebt in einer vergänglichen Welt, so ist es nun mal. Aber seid guten Muts, seid getrost, ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus, ich habe die Welt besiegt. Die Angst muss euch nicht beherrschen. Das war der zweite Punkt. Ein dritter Punkt, den habe ich überschrieben mit in Bedrängnis leben ohne Angst. In Bedrängnis leben ohne Angst. Was das heißt, in Bedrängnis zu leben, das hat Paulus, den ich schon jetzt mehrfach erwähnt habe, sehr genau gewusst. Er schreibt es auch im Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Da sieht er sich wohl herausgefordert, der Gemeinde in Korinth zu sagen, was sein Leben ausgemacht hat, was sein Leben geprägt hat und worin auch seine Vollmacht begründet ist. Und da lesen wir, wir, sagt Paulus, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leib, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde, sichtbar werde. Also, das sind Worte, die mir sehr viel bedeuten. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, in der Welt habt ihr Angst, aber wir verzagen nicht. Und Paulus sieht sich also herausgefordert, das auch noch zu erläutern, worin diese Bedrängnis besteht. Wir lesen das in einem anderen Kapitel. Er schreibt da, dreimal bin ich mit Stöcken geschlagen worden, gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem Meer. Ich war in gefährlichen Situationen auf Reisen, unter Räubern, in Städten, in Wüsten, auf dem Meer, unter falschen Brüdern, unter Mühe und Arbeit, unter Hunger und Durst, unter Fasten und Frost. Also er wird gar nicht müde zu beschreiben, wie diese Bedrängnis in seinem Leben auch so aussah. Aber wir ängstigen uns nicht. Wir kommen nicht um, wir verzagen nicht, wir sind nicht verlassen. Denn das Leben Jesu kommt in uns zur Wirkung. Seine Auferstehungskraft ist in uns wirksam. Und das lässt uns in aller Bedrängnis leben ohne Angst. Paulus hat gewusst, was das heißt. Und viele haben das gewusst und wissen das bis heute. Und wir wissen es, so denke ich auch, was das heißt, auch ohne Angst in Bedrängnis zu leben. Ich will auf eine Person eingehen, bei der ich das besonders eindrucksvoll beschrieben gefunden habe, Martin Luther King. Martin Luther King, also der schwarze Anführer der Menschenrechtsbewegung in den USA in den 50er und 60er Jahren, der damals 1955 diesen berühmten Boykott in Montgomery, Alabama, organisiert hat, einen Boykott der Buslinien, weil eine schwarze Frau da rausgeschmissen werden sollte aus dem Bus. Also er war der Anführer dieser Boykottbewegung und bekam damals in den 50er Jahren ständig Todesdrohungen. Und er schreibt über diese Zeit Folgendes, ich lese aus dem, was er selber schreibt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich ängstlicher war, als ich ein Gewehr im Hause hatte. Als ich zu der Ansicht kam, als Vertreter der Gewaltlosigkeit könne ich kein Gewehr besitzen, musste ich mich direkt mit dem Problem des Todes auseinandersetzen und ich tat es. Von jener Zeit an benötigte ich kein Gewehr. Und ich hatte keine Angst mehr. Wenn die Angst vor dem Tod gewichen ist, vor wem und vor was sollten wir dann überhaupt noch Angst haben? Wenn der Tod seinen Schrecken verloren hat, was überhaupt kann uns dann noch schrecken? Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo ist nun dein Schrecken, sagt Paulus. Und ein anderes Mal schreibt Martin Luther King über einen sehr anstrengenden Tag, das war im Januar 1956. Er schreibt, dass er zu Bett gehen wollte, später abends, und da kam ein Telefonanruf und er musste sich am Telefon eine wüste Beschimpfung und eine massive Drohung anhören. Und dann schreibt er, ich hängte den Telefonhörer ein, aber ich konnte nicht schlafen. Es war mir, als bräche alle Angst und Not der letzten Wochen auf einmal über mich herein. Ich war am Ende meiner Kräfte und in diesem Zustand äußerster Erschöpfung und völliger Mutlosigkeit legte ich Gott meine Not hin. Den Kopf in den Händen betete ich laut Worte in dieser mitternächtlichen Stunde, die ich noch immer lebendig in Erinnerung habe. Herr, ich glaube, dass ich für eine gerechte Sache kämpfe. Aber jetzt habe ich Angst. Ich kann nicht weiter. Und in diesem Augenblick erlebte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich eine innere Stimme, die zu mir sprach, steh auf für die Gerechtigkeit, steh auf für die Wahrheit und Gott wird an deiner Seite sein. Und fast augenblicklich war meine Angst dahin. Meine Unsicherheit verschwand und ich war bereit, allem ins Auge zu sehen. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Martin Luther King hat sich an den gewandt, der sagt, ich habe die Welt überwunden. Die Welt, die gekennzeichnet ist von Vergänglichkeit, von Todesdrohungen. Eine Welt, die gekennzeichnet ist von Gewalt, von Ungerechtigkeit. Jesus hat diese Welt überwunden, er hat sie besiegt. Diese Welt ist nicht das letzte Wort, sie ist nicht die letzte Wirklichkeit, sie ist vergänglich. Und wenn wir uns nicht an das klammern, was ohnehin vergänglich ist, dann verlieren wir eben auch nicht die Angst, dass uns etwas Vergängliches genommen wird. Und vieles, was vergänglich ist, ist uns wertvoll. Und wir hängen an vielem, was vergänglich ist. Mir ist hier ein Lied eingefallen, das ein Protestant natürlich also von der Muttermilch auf ausgesogen hat. Ein Lied von Martin Luther natürlich, also das Lied Eine feste Burg. Und da kommt eine Zeile oder kommen Zeilen vor, die es in sich haben. Und man kann die eigentlich nicht mit voller Überzeugung nachsprechen, aber Martin Luther King hat das wohl so gemeint. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Wer kann das denn so sagen? Nehmen Sie den Leib, auch wenn Sie uns umbringen. Gut, auch wenn Sie uns das rauben, was uns wertvoll geworden ist. Leib, Gut, Ehr, wenn Sie uns die Ehre nehmen, wenn Sie uns beschimpfen. Kind und Weib, die Familie nehmen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Es gibt etwas, das bleibt, auch wenn alles Vergängliche vergangen ist. Und was bleibt, ist das Leben des auferstandenen Christus und unsere Zugehörigkeit zu ihm. Wir leben, weil er lebt. Und so leben wir, wie er lebt. Und wir werden so leben, wie er lebt. Wo mein Haupt durch ist gegangen, der nimmt er mich auch mit. Wenn man das weiß, dann kann man auch gelassen sein, trotz äußerer Bedrohung. Es muss sich nichts an der Bedrohung ändern. Möglicherweise bleibt sie, aber man kann gelassen in diese Bedrohung sein. Und dafür gibt es ein Bild, das im Alten Testament gezeichnet wird, in Psalm 23, und das kennen wir wahrscheinlich alle. Dieses Bild ist für mich immer sehr eindrucksvoll. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ringsherum sind da Mächte, bedrohende Mächte, die mir nach dem Leben trachten. Aber ich lasse mir den Appetit nicht verderben. Die Bedrohung kann sehr real sein, aber ich esse, weil es mir schmeckt. Ich darf das mal so formulieren. Die Angst soll uns nicht den Appetit verderben. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde sollen mir nicht die Besinnung rauben, sie sollen nicht meinen Verstand benebeln, sie sollen mich nicht lähmen. Und ich denke, wir können uns nicht dagegen wehren, dass beklemmende Gefühle hin und wieder in uns aufsteigen. Wir können uns nicht wehren dagegen, dass uns Angst überfällt, wenn wir, ich darf das wieder aufnehmen, auf einer Liege in den Operationsraum geschoben wurden. Da kommen solche Gefühle auf. Dagegen können wir nichts machen. Und wir können vielleicht auch nichts dagegen machen, dass die zunehmenden Altersbeschwerden uns Angst machen. Oder dass die chaotische Weltlage, von der wir täglich etwas hören, dass die uns Angst macht. Wir sind nicht Herr unserer Gefühle, aber die Angst muss uns nicht beherrschen. Und meine eigene Erfahrung ist, wenn man hereingeschoben wird in den Operationsraum, ich habe da immer gebetet und das hat mir geholfen. Und auf diese Weise konnte ich dann auch ruhig sein. Die Angst muss uns nicht beherrschen, denn wir wissen, auch die größte Gefahr kann uns nicht trennen von dem, der den Tod überwunden hat. und der uns zuruft, seid mutig, seid getrost, denn ich habe die Welt mit ihrer Angst besiegt. Amen. Also und jetzt, ja, das war ja sehr schön, dass wir vorher ein Lied gesungen haben, du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt. Also das habe ich nicht bestellt, dieses Lied, aber das passt sehr gut dazu. Du bist mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Zuversicht haben.